Herzlich willkommen zu Gefühlt Gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben. Wir sind Julia
und Johanna und sprechen mit viel Herz und Offenheit über das, was sonst nur in unseren Gedanken bleibt.
Und damit herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Hallo!
Bevor wir in diese...
Hi!
Bevor wir reinstarten, wir waren eben bei dem ganzen Thema Bewertung gewesen und ich überlege gerade, wie wir in dieses Thema nochmal reinsteigen. Wir haben dann gesagt, wir drücken jetzt mal Aufnahme, weil es einfach super cool war bei dem ganzen Thema, was habe ich eigentlich an?
Ja, genau, ne, so diese Optik. Und dann kam ich ja auch zu dem Punkt, dass ich so quasi meinte, als Psychologin, was hat man da eigentlich, ne, für Erwartungshaltungen oder was denkt man eigentlich, was da so für Erwartungshaltungen im Außen sind, die einen dann vielleicht auch abhalten. Das war, glaube ich, so der Punkt, wo du dann inhibiert hast in unserem Gespräch, um die Zuhörenden abzuholen. Wir haben gerade ein ausführliches Telefonat wieder mal geführt und festgestellt, warte mal, wir wollten doch eigentlich auch noch eine Aufnahme machen. Und da hat das für dich gerade gut reingepasst, ne? Dieses Thema, dass das recht spannend sein
könnte. Ja, vor allen Dingen das ganze Thema Bewertung, was wir auch schon vorher hatten und was in der über, ich sag mal, Gendern, über die LGBTQ-Community auf Bewertung von Optik gekommen und wir waren über bunte Klamotten. Ich glaube, das war das, wo ich dachte, boah, das ist eigentlich so cool, weil ich sehe so viele da draußen und daher kamen wir. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich auch einem gewissen Standard entsprechen muss. Und siehst du, das kommt jetzt gerade rein. Es gab damals auch in meinem Ingenieursberuf jemanden, der ganz klar diese Kleider machen Leute und natürlich der erste Eindruck zählt, ne, ganz krass auf diese Schubladen auch gegangen ist und der auch richtig, der kam immer im Anzug zur Arbeit, ne? Nicht, weil er immer gesagt hat, ich kleide mich für den Job, den ich mal haben will, nicht für den, den ich aktuell habe.
Oh, spannend.
Total. Und das hat auch in mir nachresoniert. Ich habe richtig gemerkt, wie ich mir dachte, ja, okay, ich kann auch nichts für, also ne, ich kann ja nicht den anderen Leuten sagen, hey, lass das bitte, ich bin viel besser als meine Optik, weil das ist halt was uns Menschen irgendwie allen in Anführungsstrichen gegeben ist und auf der anderen Seite würde ich da schon gerne ein bisschen gegen rebellieren, auch in einer gewissen Form, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich dadurch so eingeschränkt bin.
Ja, da hattest du ja vorhin erzählt, ne, von dieser Millionärin im Hoodie oder sowas, glaube ich, gell?
Das fand ich auch irgendwie so
eine schöne Vorstellung. Ja, mega. Absolut. Ich glaube, also gerade für
mich.
Was
nicht heißt.
Ja?
Ja.
Was wolltest du? Nee, sag.
Ja, was nicht heißt, dass ich deinen Klamottenstil nicht ändern darf, wenn du mehr Geld hast, ne? Also ich, das ist ja auch das.
Voll.
Wenn dein Klamottenstil sich ändert, weil dir jetzt andere Dinge besser gefallen, dann finde ich das vollkommen okay. Aber wenn du dich anziehst, um damit irgendwas zu bezwecken, dann ist das für mich unauthentisch. Dann ist das für mich, also vielleicht nicht unauthentisch, aber dann ist es halt sehr zielgerichtet.
Das ist halt sehr gewollt.
Ich frag mich,
ne?
Ja, um zu. Da ist halt wieder dieses um zu dahinter. Und ich frag mich dann immer, also andersrum, ich frag mich nicht für mein Leben. Ich weiß, für mein Leben möchte ich das nicht mehr. Und ich bin mir natürlich sehr gewahr darüber, dass Menschen nun mal gewisse Schubladen haben. Und wenn die mich in einem Hoodie sehen, dass die potenziell ein anderes Bild von mir bekommen, wie wenn sie mich, ich sag jetzt mal, in der Bluse und im Anzug sehen.
Ja, das habe ich ja vorhin auch erzählt. Ne? Das macht natürlich schon auch einen Unterschied aus. Ich habe das ja auch im PatientInnenrahmen, wo ich das immer mal wieder erlebe, dass es einfach zum Beispiel Personen gibt, die in gewissen Bereichen arbeiten, wo eben ein gewisser Kleidungsstil meistens fast schon gefordert wird. Ich denke da jetzt mal ganz spezifisch an Bankerinnen oder Banker, ne, zum Beispiel, die ja dann irgendwie auch durch ihre Kleidung in so eine Rolle reinkommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn sie diese mal ausziehen oder mal, ich sag jetzt mal, in Straßenkleidung, was auch immer das dann ist, aber zum Beispiel jetzt irgendwie in Jeans und halt in einem T-Shirt zum Beispiel kommen, dass das auch tatsächlich eine ganz andere Wirkung hat. Und gleichzeitig finde ich es aber, und das war ja auch eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo wir vorher in unserem Gespräch stehen geblieben sind. Ich finde es total schön, wenn es so Menschen gibt, die einfach so dieses I don't give a fuck. Das, worauf ich gerade Lust habe, das mache ich. Und da hatte ich tatsächlich auch eine Person mit in unserem Ausbildungskurs drin, die mich da auch sehr inspiriert hat. Die Person hat sich als männlich identifiziert, aber auch weibliche Kleidung getragen. Nicht immer, aber ab und zu. Und eben auch total, ich sage jetzt mal, fancy Sachen wie irgendwie einen besonderen Hut, der auch obendrauf total so verziert war, ähnlich wie man das vielleicht, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so mit Beerdigungen ehrlicherweise oder auch Hochzeiten aus anderen Ländern, ne? Also ich sag jetzt mal so aus den Filmen assoziiert. Und genau sowas hat der einfach getragen. Und ich fand's total cool. Und ich dachte so, wie cool, dass da so eine es ist mir egal Attitude irgendwie mitschwingt. Es ist mir egal, was du darüber denkst, was ich jetzt hier heute anhabe. Ich komme einfach so, wie ich bin und worauf ich Lust habe.
Ja, die Frage ist, ob da wirklich kein Gedanke dran stattgefunden hat oder ob der Gedanke stattgefunden hat und es ein und genau deswegen tue ich es. Ne? Also das wäre schon auch nochmal für mich
zu hinterfragen,
spannend.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, also das mag schon, natürlich auch sein, klar, ne, dass es auch um Polarisieren vielleicht geht, ne, und dieses gesehen werden wollen, auffallen wollen, dass es manchen Menschen, die sich zum Beispiel recht bunt kleiden, auch, wo das einen Anteil einfach hat in der Entscheidung über die Kleidungswahl zum Beispiel.
Ja, was ja vollkommen okay ist. Ne?
Absolut.
Also ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Das ist mir nochmal ganz wichtig, hier an der Stelle auch zu sagen, weil es geht ja um eine Expression für mich. Und wenn eine Expression da ist, um damit auch zu zeigen, dass man sich eben zeigt, dann ist das vollkommen, also für mich zumindest, ist das vollkommen legitim.
Sehe ich ganz genauso.
Ich merke aber wiederum, ne, auf meiner Seite, dass ich schon immer diese Korrekturschleife in meinem Kopf fahre, in Anführungsstrichen. Ne? Ist das jetzt hier angepasst? Kann ich das anziehen? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Falle ich damit raus? Falle ich damit nicht raus? Da, ich sag mal, weder das eine noch das andere zu machen, sondern in so einem, ich nenne es immer, in einem gelernten Mittelmaß zu sein. Das ist schon was ich in mir spüre. Und heute immer wieder auch versuche zu sagen, okay, muss das sein oder nicht, kann ich nicht. Aber das kommt dann im Nachhinein häufig erst der Gedanke rein. Ne? Also dieses, okay, ich habe das jetzt mitgemacht und ich habe aber festgestellt, eigentlich hätte ich viel lieber was gemacht, was viel mehr meins gewesen wäre. Und häufig habe ich aber leider dieses, was viel mehr meins gewesen wäre, gar nicht im Kleiderschrank hängen, muss ich gestehen. Ne?
So viel Kleidung und nichts zum Anziehen.
Ja, nee, nichts, was für mich selber richtig ausdrückt.
Ja.
Es
das ist ja auch spannend.
Das
heißt, das gibt es ja also beim Einkaufen schon auch quasi diese Herausforderung.
Ja, total. Mhm. Ganz häufig ist es so, dass ich Sachen anziehe und mir denke, okay, das sieht nicht so aus, wie ich das erwartet habe an mir. Ne, dann wird es nicht mitgenommen. Oder, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so. Ne, auch gerade, ja, wodurch häufig sich Sachen auch aussortieren, oh, das macht mich dick. Ne? Das lässt mich optisch dicker wirken, als ich bin. Das ist häufig ein Aussortierungsgrund gewesen früher. Mittlerweile denke ich mir, ja, aber ich finde es trotzdem total cool und das ist total mein Style. Und dann, ja, mein Gott, dann trägt es halt 3 Zentimeter auf meine Hüften auf. Ne?
Cool.
So what?
Da ist so eine Gelassenheit entstanden.
Damit, genau, das ist tatsächlich, also ne, ich merke auch, dass sich das verändert, so über die Zeit hinweg, weil ich auch merke, dass ich viel mehr dieses Interesse habe, ich möchte mich auch in meiner Kleidung sehen und auch ausdrücken über Kleidung.
Ja.
Und ja, vielleicht sieht das dann nicht nach dem grau-beigen Anzug aus.
Mhm.
So, ne?
Mhm.
Vielleicht ist das dann bunt.
Ja, da hattest du ja auch vorhin so deine Tochter so als irgendwie, ne, so als
Inspirationsquelle.
Inspiration, so hast du es genannt, danke, genau.
Ja,
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 weil
voll.
Das ist halt einfach mega. Sie macht einfach genau das, worauf sie Lust hat und zieht das an, was sie will. Und sie macht gar nicht diesen sozialen Abgleich, ne? Ist das jetzt heute overdressed, ist das jetzt heute underdressed, müsste ich nicht eigentlich das und das anziehen, sondern das, worauf sie Lust hat. Und das ist meistens, meiner Einschätzung nach, bunt, ne? Und eventuell sogar noch Glitzer mit dabei. Mega cool. Glitzer bin ich ja auch mit im Boot.
Ja, am allerbesten.
Ja.
Also ihre Lieblingsfarbe ist Regenbogen und wenn dann noch Glitzer dabei ist, wow.
Total cool. Ja, das ist es halt. Ich glaube, ne, Scham und Schuld sind ja kultivierte Gefühle. Und ich glaube, irgendwann in unserem Leben lernen wir halt, was angeblich sozial angemessen ist. Manchmal glaube ich auch, dass wir diese Dinge dann nicht mehr auf den Prüfstand stellen, sondern dass die einfach so mit übernommen werden. Das kann durch das familiäre Umfeld geprägt sein, das kann aber auch durch den Freundeskreis geprägt sein, durch die Gesellschaft, in der wir leben. Und wir hinterfragen das dann manchmal gar nicht mehr und gehen halt davon aus, dass es so ist. Und das ist, glaube ich, aber auch etwas, was uns dann manchmal wie in so einem, wie sagst du immer so schön, den selbstgemachten goldenen Käfig quasi halten.
Ja.
Ja, und eigentlich dann auch gar nicht mehr über diese Grenzen vielleicht drüber gehen lassen. Also bei meinem Partner zum Beispiel, das finde ich, jetzt kam gerade auch nochmal rein, der hat es ganz häufig, so dieses, er möchte auf gar keinen Fall overdressed sein. Und ich habe in der Vergangenheit, weiß ich, dass ich häufig zu mir gesagt, selber auch und dann auch zu ihm in diesen Kontexten gesagt habe, ach naja, lieber overdressed als underdressed. So. Und das ist ja auch ein super spannendes Statement, ne? Was steht denn da eigentlich dahinter? Also der eine möchte nicht im zu positiven Sinne auffallen, ne, in Anführungsstrichen, was auch immer das dann ist. Und die andere Person, in dem Fall ich, möchte auf gar keinen Fall im zu underdressed-Moment sozusagen, im Negativen vielleicht auffallen. Aber es kann ja beides auch, je nach Auslegungssache, negativ oder vielleicht auch positiv gesehen werden, oder? Also,
ja. Das war der Einwurf. Da dachte ich mir, ist auch interessant, dass underdressed mit negativ und overdressed mit positiv, ne, von der Bewertung her ist.
Ja, also, ne, genau. Wer macht eigentlich
Frage
diese
ist,
Bewertung?
Will ich lieber im will ich lieber im Opernkleid, ich sag's jetzt mal ganz krass, in so einem Schnellrestaurant sitzen oder in einem Hoodie und Jogginganzug. Kannst für jeden mal dir selber überlegen, ob das positiv, also welches positiv und was negativ eigentlich ist. So. Oder will ich lieber in die Dönerbude gehen, die vielleicht auch nochmal einen gewissen, ne, vielleicht würde ich auch in eine Dönerbude anders angezogen gehen, wie in ein feines italienisches Restaurant zum Beispiel.
Voll. Auf der einen Seite gebe ich dir total recht und auf der anderen Seite denke ich mir so, warum machen wir das eigentlich vom Anlass abhängig? Weißt du, wie
von
ich meine?
Wo wir hingehen, vom Ort meinst du?
Ja.
Oder meinst du von dem, was da passiert?
Sowohl als auch. Ich glaube, es sind beide Sachen. Also ich glaube, wir sind uns fast alle einig, vermute ich jetzt mal, dass wenn wir auf eine Hochzeit gehen beispielsweise, dass wir jetzt nicht, keine Ahnung, unseren Schlafanzug da anziehen würden. So. Wenn ich auf eine Übernachtungsparty gehe, ne, oder eine Pyjama-Party.
Ist ja nicht explizit quasi, dass ein Schlafanzug eine Schlafanzug-Hochzeit ist. Hast du recht.
Korrekt. Aber wo, also diese, das sind ja wie so irgendwelche sozialen Gepflogenheiten, die für uns alle in einem kollektiven Verständnis irgendwie klar sind. Das machen wir halt nicht so. Das geht nicht, das macht man nicht, außer es wird explizit danach gefragt. Aber warum eigentlich?
Es gibt
nicht?
Schon Dresscodes. Also, ja. Es gibt schon für gesellschaftliche Aktivitäten, und ich bin jetzt mal Hochzeit unter eine gesellschaftliche. Da gibt es schon Dresscodes. Und mir zum Beispiel oder uns damals war das auch wichtig auf unserer Hochzeit, dass ein gewisser Dresscode auch gepflogen wird oder eingehalten wird in einer gewissen Form. Und deswegen haben wir es draufgeschrieben, weil ich persönlich hasse das übrigens. Wenn ich nicht weiß, was der gewünschte Dresscode ist, vor allen Dingen, wenn ich eingeladen bin, ne, bei so einer Hochzeit oder sowas. Ich liebe das, wenn mir jemand das ganz klar draufschreibt, das und das ist der Dresscode. Dann ist immer noch mal so eine Frage, ne?
Habe ich das noch im Kleiderschrank?
Sportlich ja, aber auch sportlich elegant ist so eine Auslegungsfrage.
Wie ausgelegt? Ja.
Ne? So, Black Tie ist ganz klar definiert, was das ist. So.
Oder, ne, simple,
aber,
just white oder sowas, ne, hatten wir ja auch schon.
Genau.
Ja.
Das ist relativ, wobei auch da wieder, ne, ziehe ich ein weißes, ich sag jetzt mal, Ballkleid an oder der weiße Jogginganzug, es ist beides weiß.
Ja.
Aber was ist da die, vielleicht auch der Eleganzfaktor?
Ist auch spannend. Ja, weil eigentlich, also du hättest ja den Dresscode in beiden Momenten erreicht.
Ne? Ja, voll.
Ja.
Und trotzdem frage ich mich, der Eleganzfaktor fehlt mir.
Ja.
Hättest du gerne ein Ballkleid oder hättest du gerne den Jogginganzug? Ne? Das ist ja schon auch eine Spanne, sage ich mal, dazwischen.
Ja.
Da haben wir noch vielleicht einen Hosenanzug, vielleicht haben wir noch eine Jeans, vielleicht haben wir noch ein was Lässigeres. Da ist ja eine Spanne dazwischen.
Oder kann ich nicht einfach auch im weißen Bikini kommen?
Oder, oh, auch fein.
Ja, oder Unterwäsche. Oder Schlafanzug. So. Ja. Wäre ja, dann genau. Auch das Motto erfüllt. Hm. Wahrscheinlich nicht unbedingt in dem Sinne derjenigen, der in dem Fall bei uns dazu eingeladen hatte. Weiß ich jetzt nicht. Glaube nicht unbedingt. Das, wobei, es war eine Party am See.
Ich wollte sagen, bei mir kam auch gleich schon wieder so dieses, ja, aber das würde ja irgendwann kalt werden, das macht man ja nicht. Also tatsächlich, mein Kopf war gleich schon wieder so ein Abschaltmechanismus.
Herrlich. Und vor allem auch so schön, June, genau das, was uns doch immer wieder mal so auffällt. Gell? Das macht man doch nicht. Wer ist denn eigentlich dieser Mann, der das nicht macht?
Das passiert deswegen auch. Nee, das ist viel zu kalt, das macht man nicht. Das
wilder Gedanke. Kein normaler, erwachsener Mensch mit Verstand und all dem. Keine Ahnung. Ja. Aber wie cool wäre das eigentlich, ne, wenn uns das so irgendwie so komplett wurscht wäre. Und wenn ich jetzt heute an dem Tag irgendwie, keine Ahnung, Hitzeballungen habe, weil ich meine Periode habe oder was auch immer, mich gerade stresst, wie cool wäre es eigentlich, wenn ich einfach im Bikini irgendwie zur Arbeit gehen könnte. Und da haben wir das aber gerade zur Arbeit. Und das ist das Stichwort, wo wir ja vorhin auch so ein bisschen eingestiegen sind, so dieses, oh, jetzt könnten wir eigentlich auf Aufnahme drücken. Das ist tatsächlich was, was ich in mir spüre, dass es wie eine vermeintliche Verantwortung plus einen vermeintlichen Anspruch gibt an die Rolle, an das Berufsbild eines Psychologen, einer Psychologin. Ich weiß nicht, ob du das, kennst du das bei dir, kennst du es vielleicht aus dem Ingenieurswesen, aber im Coaching-Bereich gibt es das da auch oder kennst du das generell auch so von dir?
Ja, kurze Antwort. Also aus dem Ingenieursbereich kannte ich es damals noch viel, viel mehr, definitiv. Mhm. Vor allen Dingen, da kam natürlich dann auch noch das ganze Thema Frau-Mann mit ein bisschen rein, ehrlicherweise. Ne, wenn du zu viel Ausschnitt anhattest oder ähnliches, wie ernst wirst du dann noch genommen? Es gab auch Kommentare von, naja, das hast du ja nur geschafft, weil du eine Frau bist, ne? Oder weil du so aussiehst. Also ich wurde teilweise schon auch auf Optik reduziert, wodurch natürlich das Thema für mich noch mal an mehr Dimensionen angenommen hat und ich vielleicht noch bewusster Dinge vermeidet habe, auch anzuziehen. Gerade am Anfang. Irgendwann dachte ich mir dann so, wenn du mich darauf reduzieren musst, dann musst du das wohl tun. Ne? Also ich habe da schon irgendwann gemerkt, dass ich da auch eine Änderung reinkam, aber gerade so frisch nach dem Studium und auch im Studium. Also es gab schon einen Grund, warum ich Zeiten hatte, wo ich auch viele weite Klamotten angezogen habe. Damals sehr bewusst, um nicht so viel Körper zu zeigen. Und dann habe ich wieder die Gegenphase gehabt, ne? So dieses, ist mir doch verdammt egal, ne? Das ist ich und ich sehe gut aus und dafür kann ich nichts und das kann ich auch zeigen. Und wenn du damit ein Problem hast, dann ist das dein Problem und ich nutze das, weil warum soll ich es nicht nutzen? Wenn mir schon unterstellt wird, dass ich es nutze, dann warum nicht auch nutzen? So in der Richtung.
Mhm.
Also im Prinzip, es wandelt sich immer wieder, ehrlicherweise so. Und jetzt im Coaching-Kontext, ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, ich müsste da eine gewisse Optik für mich besitzen. Ne, auch ich habe immer geguckt, dass ich irgendwie eine Kette auch anhab und ein schöneres T-Shirt vielleicht und ein Blüschen, also was Schickeres in Anführungsstrichen. Und mittlerweile denke ich mir so, nein, ich will mich wohlfühlen. Ich bin auch wichtig bei uns in dem Prozess. Und was immer noch so ist, zum Beispiel, ist, dass ich ich würde jetzt nicht aufstehen und mich da hinsetzen, so vollkommen aus dem Bett raus. Sondern ich muss schon aufwachen. Ich habe auch den Anspruch an mich, irgendwie Wimperntusche drauf zu haben, meine Augenbrauen gemacht zu haben und so ein bisschen mein Gesicht auch hergerichtet zu haben. Den Anspruch habe ich schon an mich. Einfach auch, weil ich mich dann damit wohler fühle. Das ist nicht für den anderen, sondern das ist wirklich für mich.
Ja.
Und ja, mittlerweile sitze ich tatsächlich auch im Hoodie. ich habe keine abgeranzten Klamotten sowieso nicht. Von daher ist das so ein bisschen. Aber ich wähle nicht explizit aus. Eigentlich. Also ich gehe mich nicht. Ja, aber ich gehe mich nicht explizit umziehen. Ich glaube, dass darauf will ich hinaus. Wenn ich heute ein Coaching habe, gehe ich mich nicht explizit dafür umziehen. Mehr.
Ah, okay. Ja, siehst du, das ist, ich glaube, bei mir insofern doch schon gegeben, dass ich mich umziehe tatsächlich. Also wenn ich jetzt eine Online-Sitzung habe und ich weiß, den Vormittag über bin ich zu Hause, dann habe ich zum Beispiel kein BH an. Und dann, wenn ich dann eine Online-Sitzung wahrnehme, dann habe ich den an. Einfach, ich meine, man sieht es wahrscheinlich nicht mal, aber trotzdem, das ist irgendwie auch so verankert. Ja, das wäre mir unangenehm, wenn da jetzt dann, wenn man da irgendwie was sehen könnte, dass es da jetzt kein BH an ist zum Beispiel. Eigentlich auch, ne? Ist auch sowas. Wo limitieren wir uns da eigentlich in unserem Alltag auch immer wieder in diesen vermeintlichen Rollenverpflichtungen oder auch in diesen vermeintlichen Grenzen des, was kann ich dem anderen auch zumuten? Und da gibt es ja also, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ehrlicherweise gibt es da bei mir auch zwei Seiten, wenn ich das bei anderen sehe. Also es gibt einmal so diese Seite, die das total feiert, ne? Und so dieses, boah, richtig cool, dass du einfach genau das machst und anziehst, worauf du gerade Lust hast oder womit du auch was bezwecken willst, was auch immer dein Hintergrund ist, aber ist auf jeden Fall mutig und gewagt. Und dann gibt es schon auch manchmal so diesen anderen Anteil, der so sagt, wo muss das jetzt auch in dem Maß, ne? So, also diesen für mich eher auch altgeprägten Anteil gibt es schon auch. Also hatte ich dir ja auch vorhin erzählt, dass ich da eine etwas auch kräftigere Frau gesehen habe, die wirklich sehr freizügig mit allem war und wo schon auch so ein kurzer, leider abwertender Gedanke Teil meines Bewusstseins war. Und wo ich dann gemerkt habe, nee, wie blöd eigentlich, dass ich das so denke. Ich finde es eigentlich doch im Grundkern total gut. Und dann, wenn ich da manchmal genauer hinschaue, stelle ich fest, dass es da eigentlich wie so eine Art von, das beneide ich, das bewundere ich, dass das andere können, weil ich mir das selbst eben nicht erlaube. Nicht in jedem Moment, aber auch grundsätzlich eher nicht. Weil ich da wie so schon noch eine gewisse Inhibierung in mir merke, mich zurücknehmen zu müssen, um nicht negativ aufzufallen. Und tatsächlich, meine Assoziation, deswegen hatte das vorhin auch, ne, dieses Positiv-Negativ mit Jogginghose oder lieber Overdressed, Underdressed-mäßig, das hatte genau damit zu tun, weil das ist so meine grundsätzliche innere Haltung gewesen, die immer mehr ins Wanken kommt, dass Overdressed gut ist und Underdressed ist negativ. Ne, so oder schlechter. Weil das eine sozusagen wertet dich auf, das andere wertet dich ab. Und das ist ja eigentlich, also es ist ja absoluter Irrsinn. Ne? Das ist absoluter Käse, den ich mir da jahrelang erzählt habe und nachdem ich auch immer noch teilweise lebe.
Hm. Aber weiß ich, also ich, ja. Ich glaube, psychologisch gesehen macht das schon auch Sinn. Ne? Also das ist ja genau dieses der
mit dem Orangensaft,
was du erzählt hattest. Genau, der wahrgenommene Wert.
Ja.
Einfach verändert sich, je nachdem, wie auch, ich sag jetzt mal, wie die Umgebung ist. Das heißt, wenn, und wir wissen das, dazu gibt es psychologische Studien, dass wenn du deine Optik, ne, dress to impress, nicht umsonst ist das so, das heißt, wenn deine Optik, wenn du in einem, ich sag jetzt mal, einem schwarzen Business-Outfit oder in so einem, wie nennt sich das denn in diesem?
Die Tweakleid. Diesem
Cocktail-Dress. Ja, ja. So, genau, irgendwie sowas. Etwas verkaufst und das Gleiche sagst, in der gleichen Ton, in der gleichen Weise, alles gleich, außer deine Optik, kriegst du mehr Vertrauen, hast du potenziell mehr Kunden und Käufer.
Das stimmt.
Das ist der Grund, warum Banker eben immer noch auf diesen Dresscode so achten, als jemand, der, ich sag's jetzt mal, im Jogginganzug vor dir steht.
Mhm.
Und einfach, weil du automatisch der Person, die erfolgreicher aussieht. Und Erfolg ist immer noch geknüpft an auch eine gewisse Klamotte, an auch eine gewisse Optik. So, das sind so die Mechanismen, die dahinter stecken. Und da bin ich voll bei dir, ich bin mir nicht sicher, wenn wir die weiter, ne, jedes System, das wir weiter bedienen, unterstützen wir, ob wir wollen oder nicht. Ne, und natürlich sind wir Teil des Systems in dem Moment, wo wir sagen, okay, ich ziehe mich auch lieber besser an wie schlechter. Aber will ich jetzt schlechter bewertet werden, nur weil ich das System sprengen will? Ne, das sind dann so diese,
ja.
Bei mir in meinem Kopf manchmal so dieses, okay, ich mag das System nicht unterstützen, aber ich mag auch irgendwie nicht dann in Anführungsstrichen die Leidtragende sein, weil ich das System nicht unterstützen möchte.
Ja, und da kommt so ein Spannungszustand. Ja, und was denn nun? Oder? Wie entscheidet
ja, genau,
man sich denn?
Ja, genau, was mache ich denn dann?
Ja, also du hast natürlich vollkommen recht, dieses, dass Menschen, die attraktiv sind, und das kann auch zum Beispiel durch Kleidung natürlich verändert werden in der Wahrnehmung, dass denen ganz viele positive Eigenschaften auch zugeschrieben werden zum Beispiel, finde ich auch total krass. Ne? Also wenn jetzt jemand zum Bewerbungsgespräch kommt und von dem Interviewer, der Interviewerin als attraktiv wahrgenommen wird, dann wird sie automatisch als kompetenter, die Person automatisch als kompetenter zum Beispiel eingeschätzt. Ne? Also das macht schon echt auch was aus und gleichzeitig macht es ja, da gibt es doch dieses auch aus der ACT, also Akzeptanz- und Commitment-Therapie, nimm dir einen Geldschein, ne, halt ihn dir vor die Augen, keine Ahnung, was hast du da jetzt, einen 10-Euro-, 20-Euro-, 50-Euro- Geldschein und den schaust du dir jetzt an und wie viel ist der wert und dann wird jeder wahrscheinlich genau diesen Wert sagen, der halt irgendwie draufsteht, ne? Eben halt, keine Ahnung, bleiben wir bei 20 Euro, so. Und jetzt kannst du den ja nehmen und du kannst ihn in den Umschlag packen und kannst dich fragen, wie viel ist er jetzt wert, ja? 20 Euro. Und du kannst dann ihn auch nehmen und kannst ihn ein bisschen anfangen zu zerreißen und du kannst auch drauf treten, du kannst ihn zerknüllen und du kannst ihn sogar ein bisschen dreckig werden lassen und ich frage dich, wie viel ist er wert und er ist immer noch 20 Euro wert. Das heißt, im Grundkern ändert es ja nichts an der Wertigkeit des Menschen, der hinter der Kleidung, hinter der Fassade, hinter der Aufmachung, möchte ich es jetzt mal in allen Formen sozusagen steht, nennen. Das macht ja keinen Unterschied im Prinzip. Aber in der Wahrnehmung eben schon, in diesem Perceived-Ding. Das heißt, wenn ich jetzt mich selber sozusagen entsprechend dem, was eventuell ich zum Ausdruck bringen möchte, kleide und das abweichend ist von dem, was ich aber eigentlich gerne anziehen würde, muss ich mich ja anfangen zu entscheiden, was ist mir wichtiger. Nehme ich das, was ich eigentlich gerne anziehen würde und so, wie ich mich dann eigentlich auch gerne damit, ne, so nach außen bringen würde. Oder das, wie mich eventuell die perceived, also ne, die wahrgenommene Bewertung oder das im Außen sozusagen das von mir erwarten würde. Das heißt, ich habe da so
die
diese zwei Faktoren.
Die ich gerne gehören möchte.
Ja, ja. Ne, oder halt auch diese Angst vor Negativkritik. Ich meine, das hatten wir ja vorhin auch, ne? Dieses Angst, was passiert denn dann? Also ich kann über mich sagen, auch da gehe ich nochmal in die Selbstöffnung, ich bin potenziell jemand, ich trage nicht ohne Grund recht häufig Schals. Also man sieht das auch auf unserem Bild, sogar da im Podcast-Bild habe ich mir die Person ausgesucht mit einem Schal. Ich ziehe häufig eigentlich eher hochgeschlossen an. Ich ziehe, wenn es etwas ausgeschnittener ist, immer ein Schal drüber, damit, wenn ich mich nach vorne beuge, kein Brustansatz sichtbar wird. Und ich habe dieses Experiment ja selber innerhalb unserer Familie mal gemacht. Was passiert eigentlich, wenn ich mir mal ein Kleid anziehe, was recht weit, gerade für meine Verhältnisse gefühlt bis zum Bauchnabel, war es nicht, aber trotzdem hat es sich so angefühlt, ausgeschnitten ist. Und es war ganz unangenehm. Es war, obwohl ich mich eigentlich in diesem Kleid ganz gut gefühlt habe, wurde es in dem Moment, wo ich in Gesellschaft gegangen bin, unangenehm. Und das ist ja auch, also es ist super spannend.
Aber das ist ja, glaube ich, in dem Moment, wo du was Neues machst, ist es für mich schon fast erwartbar, dass es sich unangenehm anfühlt.
Ja, weil es halt also ungewohnt ist, ne? Ja,
richtig.
Das macht es ja
genau,
komisch.
Genau, weil es nun mal, genau. Und wenn dann vielleicht auch noch Reaktionen kommen, die wie auch immer geartet sind, sobald, glaube ich, Reaktionen kommen in dem Moment.
Genau. Also generell, dass das da auch
High Alert.
Ja, genau.
Genau. Weil du eh schon, oh Gott, ich mache was Neues. Was passiert jetzt hier? Wie reagieren die anderen darauf? Ne? Weil du ja eigentlich im Abgleich bist, ist das okay.
Genau.
Ich glaube, das Schöne ist eigentlich, wenn dieser Abgleich, ist das okay, gar nicht stattfindet. Das ist zumindest so mein.
Ja, das wäre natürlich das
Idealbild,
ja.
Irgendwo, genau.
Ja. Mir kann ich ganz klar sagen, das passiert natürlich automatisch. Ich kann da schon versuchen, auch dagegen zu wirken oder mich davon versuchen, freizusprechen. Ne? So dieses, selbst wenn es negativ bewertet wird, auch das wäre in Ordnung. Wichtig ist, was ich über mich denke. Mir sind diese Mechanismen auch, jetzt sage ich mal, kognitiv zum Beispiel dagegen zu halten oder mich dann auch emotional zu regulieren, wenn ich merke, ich werde unsicher. Das ist mir durchaus bewusst und gleichzeitig, und das ist ja das, was auch viele wahrscheinlich kennen, die auch an sich schon gearbeitet haben, ist das ja nicht da dadurch mehr. Ne, das ist ja nicht einfach weg, dass diese auch sehr menschlichen Prozesse dann in dem Moment in Gang getreten werden, weil ich will ja was damit überprüfen. Ich mache ja ein Experiment, um was zu überprüfen. Das heißt, automatisch lege ich natürlich einen gewissen Fokus auch darauf, zu überprüfen, was passiert denn dann? Vor allem, wenn vorher da irgendwie eine Erwartung war, dass dann irgendwie was Unangenehmes, Negatives in der Rückmeldung, in der Rückkopplung vielleicht passiert. Das heißt, das ist ja eigentlich, also bei einem Experiment beobachten wir ja auch ganz genau, was passiert denn jetzt in diesem Experiment. Das ist also vielleicht auch das Ziel eigentlich dieser Sache, ein Experiment zu machen.
Ja, aber im Normalfall beobachtest du neutral und nicht schon mit der Primung, dass was Unangenehmes passiert, oder? Als ein Experiment.
Im besten Fall, aber seien wir da mal ehrlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie das so ist bei den Forschenden und forschenden Personen, die ich so kenne. Häufig haben die Hypothesen im Kopf und die haben auch schon eine Idee, wie diese Hypothese zu beantworten wäre. Oder diese Frage, Forschungsfrage zu beantworten wäre mit der Hypothese. Und demnach suchen sie natürlich auch schon unbewusst, ich lasse es mal bei unbewusst, vielleicht auch mal
bewusst. Nach Bestätigung.
Nach Bestätigung, auch wenn es eigentlich umgedreht sein sollte, ne? Im Regelfall sollten wir eigentlich genau das Gegenteil von dem testen, wovon wir überzeugt sind.
Ich hatte Messtechnik im Studium als Fach.
Komm, bring's rein.
Und der Outcome für uns alle aus diesem Semester Messtechnik war, glaube, keiner Messung in dem Fall. Aber glaube eigentlich keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast. Weil du kannst
das ist der Klassiker.
Messwerte durch Interpretation so zu deinen Gunsten, ja, das waren Ausreißer, du kannst, und das ist genau das, was du ja aussagst, wenn du willst, kannst du die so hinverargumentieren, dass das rauskommt, was du testen wolltest, dass das rauskommt, was du sehen wolltest.
Also ich sag mal, du kannst, kommt natürlich drauf an, wenn du sie in dem im persönlichen Setting, sage ich jetzt mal, testest, dann auf jeden Fall, dann hat auch deine Erwartungshaltung einen mega Einfluss. Deswegen macht man das ja dann mit diesen verdeckten Testern, die nicht wissen, was soll hier eigentlich getestet werden und so weiter, worauf soll die Studie eigentlich raus, in welcher Gruppe bin ich jetzt gerade, bin ich Treatment as usual, also das wird einfach so weiter behandelt wie sonst auch, oder bin ich jetzt hier in einer Placebo-Gruppe, wo eigentlich gar kein Wirkstoff ist und so weiter, also dieses Blinded-Testen, das macht total Sinn. Wenn es jetzt ein Online-Test ist, ist das, glaube ich, weniger verfälschbar dadurch. Ich habe ja in meiner Masterarbeit und auch jetzt in meiner Promotionsstudie eher das Online-Setting oder nur das Online-Setting tatsächlich durchgeführt und das ist wenig verfälschbar. Aber, und jetzt kommt das Aber hinten dran, natürlich kannst du Ausreißer rausrechnen, wenn du das möchtest. Du kannst dann sagen, naja, aber die verfälschen und schau mal hier, die haben ja dann so und so viel Einfluss auf den und den Faktor gehabt. Mhm. Und wenn das dann aber, wenn wir das rauslassen würden, dann würde sich der Effekt bestimmt nämlich doch zeigen. Und ich meine, da brauchen wir gar nicht bei eigenen Forschungen anfangen. Jetzt können wir mal überlegen, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder auch irgendeine Arbeit für die Schule schreiben und wir sollen irgendwas herausfinden. Es gibt halt immer Für- und Wiederargumentationen. Du findest auch für jede Studie, die etwas für etwas herausgefunden hat, auch die gleiche, also eine andere Studie, die gegen das gleiche Thema was gefunden hat. Das macht es halt super schwierig, weil du kannst theoretisch ein Thema nehmen und du kannst es in zwei ganz verschiedene Richtungen schreiben und findest dazu auch Studien, die du damit reinbringen kannst, die das angeblich belegen, was du da gerade von dir gibst.
Ja, es gibt keine ultimative Wahrheit.
Das müsste ja ganz eklig in deinem System sein, oder?
Ich lerne damit umzugehen und ich lerne, dass auch Menschen, die vermeintliche Wahrheit sprechen, nur Meinung sprechen eigentlich.
Ja.
Und das ist vor allen Dingen dann schwierig, wenn es sich um Wissenschaft handelt. Wobei auch da ist es ja so, dass Wissenschaft eigentlich nur Wissen erschafft. Ne?
Ja, hab's eben schon auch gedacht, genau.
Das ja wiederum auch in einem Spektrum existieren darf. Ich glaube, so möchte ich es gerne sagen. Und dass es gar nie diese eine Wahrheit gibt. Und ich habe dazu letztens was total Cooles auch gesehen. Und zwar, was gibt 1+1?
Naja, ich würde mal sagen,
was 2. 1+1?
Nach dem, was man gelernt hat, ne?
Genau, so. ist das immer so?
Meiner Annahme nach würde ich jetzt mal sagen, ja, weil das wurde immer als richtig bewertet, wenn ich das auf das Blatt Papier geschrieben habe. So, ne?
Genau.
Also, ja.
Und dann, ja, und eine Wolke ist gleich vielleicht eine Wolke. Oh ja, oder eine Wolke.
Oder eine Wolke, wenn sie zusammen fusionieren. Ja.
Richtig. Oder ein Wäscheberg und noch ein Wäscheberg ergibt meist einen größeren Wäscheberg und keinen zweiten Wäsche. Ne, so. Ja, ist schön.
Sehr
also,
gut.
Ja, ja. Ich verstehe, wo es
kommt halt auch drauf an, ob man sie separiert voneinander hält oder ob sie verschmelzen.
Ja.
Ne, also das 1 plus 1 heißt ja nicht, dass das nebeneinander liegen bleiben muss. Ne? Klassisch Wolke, klassisch Wäscheberg. Sondern das kann ja tatsächlich sein, dass ich das... Das wäre ja... Es kann ja auch 1 plus 1, 3 ergeben.
Ja.
Im Sinne von Kinder kriegen.
Ja, ja.
Also Mutter gibt was rein, Vater gibt was rein und es entstehen drei Personen da draus quasi.
Total, du könntest das mit den Wäschebergen genauso machen. Ne? Du hast einen Wäscheberg und hast den nächsten Wäscheberg und die schmeißt du zusammen und teilst du dann in drei. Dann hast du auch drei Wäscheberge da liegen und nicht mehr.
Ja, also hat 1 plus 1 dann im Endeffekt 3 ergeben.
Genau.
Aber auch nur, weil wir sie halt nochmal durch 3 geteilt haben. Okay, das
ist
jetzt.
Ja, aber wenn ich Wäsche trenne, ist das ja so.
Ja.
Naja, guck mal, ich hole unseren Wäscheberg, hole den Wäscheberg meiner Kinder, der nämlich woanders ist. Das sind zwei Wäscheberge. Und dann teile ich es im Normalfall in drei verschiedene Berge, nämlich in weiß, schwarz und bunt. So.
Ja. Und vor allem hättest du dann ja eigentlich ursprünglich mal zwei Wäscheberge gehabt und hast sie durch 3 geteilt. Dass da jetzt 3 rauskommt, würde ja mathematisch gar keinen Sinn machen.
Ja.
Also, genau. Weißt du, wie ich meine? Ja.
Total.
Okay, wow.
Aber das ist,
jetzt sind wir abgeschriftet. Aber geil. Ja.
Ja, aber dieses Wahrheit, dieses Gefühl von, das muss doch immer so sein. Ich glaube, das ist das, was auch mich immer mal wieder, wo ich mittlerweile anfange, dass wenn in meinem System solche Generalisierungen hochkommen, das ist so der Moment, wo ich mittlerweile hellhörig werde. Weil ich mir denke, immer, alles muss, ist gleich.
Ne, kann so eine, man doch nicht.
Ja, auch kann man doch nicht. Ne? Wer macht denn sowas?
Ja.
Ja, das sind so die Momente, wo ich wirklich hellhörig werde. Und mir denke, spannend. Wir kommen in den Generalisierungsbereich. Das ist immer potenziell ein Indiz für, hier ist eine Schublade vorhanden, die okay ist. Ne? Ich sag mal, wir haben Schubladen ja aus gewissen und guten Gründen. Die unterstützen uns, Menschen eben schnell einzuschätzen. Die Frage ist nur, wie flexibel bin ich, Menschen auch aus dieser Schublade wieder rauszulassen? Und das ist genau das mit den Klamotten. Ich glaube schon, dass der erste Eindruck so ist, dass du aufgrund dessen in eine Schublade gehörst. Und die Schublade sagt halt, für diese Person, für das, was die sagt, dem glaube ich mehr als das, was eine andere Person sagt. Und ich glaube schon, dass wir diese Schublade, insofern denn die Menschen, die diese Schubladen haben, flexibel genug sind, auch wieder verlassen können. Dass sie sich von was anderem überzeugen lassen. Es ist nur schwer. Es ist nur schwerer, wie wenn ich gleich in der richtigen Schublade lande.
Und ja.
Ja, ja, da ist dann halt wieder die Frage, ne, ich weiß, dass diese Gesetzmäßigkeit ist auch geil. Das ist halt, das hat mal jemand herausgefunden, dass das so ist und wir akzeptieren aktuell noch alle, dass es Gesetzmäßigkeiten sind, aber wenn wir uns dagegen alle auflehnen würden, wäre das keine Gesetzmäßigkeit mehr.
Was ja teilweise auch schon ein bisschen passiert, ne? Also in der Gesellschaft, finde ich, werden ja viele auch, gerade jetzt auch, wenn es um das Thema, sage ich mal, Beauty, Schönheit, Aussehen, Optik und so weiter geht, da wird ja auch mittlerweile viel hinterfragt. Immer mehr Frauen, die ich auch in den sozialen Medien sehe, die zum Beispiel bewusst auch sagen, ich rasiere mich nicht mehr. Ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf und ich kriege übrigens Rasierpickelchen und das finde ich super unangenehm. Und nur damit es, keine Ahnung, irgendeinem sozialen Anspruch oder einem Schönheitsideal von keine Ahnung wann entspricht, habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, lasse ich jetzt sein. Und wenn du dich halt an meinen Achselhaaren oder Beinhaaren störst, dann darfst du das tun, aber dann hat das nichts mit mir zu tun. Ne? diese Bewegung, die da auch mittlerweile, glaube ich, innerhalb unserer Gesellschaft entsteht. Und da merke ich, da habe ich auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial. Auf jeden Fall. Also ich glaube, da bin ich in vielen Punkten noch nicht so abgegrenzt von dem, was ich denke, was von mir erwartet wird. Also Beispiel, ich glaube, ich hätte ein ganz, ganz großes Problem damit, aktuell noch, vielleicht wird sich das irgendwann verändern, aber wenn jetzt ich eine Person, die ich irgendwie aus dem psychotherapeutischen Rahmen vielleicht kenne, also wo ich quasi die Therapeutin bin und Patient, sehe ich außerhalb des Therapieraums an einem gammeligen Sonntag, wo ich vielleicht in absoluter flotter Klamotte, was auch immer das dann schon wieder ist, ne, das ist auch interessant, dass man das so benennt oder dass ich das so benenne, aber sage ich jetzt mal in irgendeiner zerrissenen Schlafhose, ja, wird schon schwieriger, aber bleiben wir mal bei diesem Gedankenbeispiel, dass ich in der Schlafhose und im Halbschlafanzug irgendwie noch komplett unfertig gemacht mit dem Hund draußen bin und der Person entgegenlaufe. Das würde sich für mich bis heute noch unangenehm anfühlen und tatsächlich auch merke ich, da gibt's sowas wie eine Scham in mir. Und ich glaube, das ist aus zwei Komponenten heraus entstehend. Das ist einmal, ich bin da nicht in der Rolle und hier vermischen sich Rollen. Hier gibt es sowas wie Rollendiffusion. Auf einmal vermischt sich eine private Rolle mit einer professionellen Rolle. Und das, glaube ich, wäre das eine, was es unangenehm macht. Und was aber Scham auslöst, ist so dieses, ich möchte so nicht gesehen werden. Ich möchte so nicht von, ja, das ist auch spannend, ne? Von wem eigentlich? Geht es tatsächlich nur um Patienten? Nee, es geht auch generell. Also auch da merke ich, auch wenn ich jetzt zur Bäckersfrau gehen würde und mir sonntags morgens Brötchen holen würde, ich würde nicht gerne komplett unfertig gemacht. Dann würde ich meinen Partner schicken. Dann würde ich sagen, kannst du mal reingehen? Kannst du die Brötchen holen? Ich will nicht gesehen werden. So. Also ja. Ich würde schon so im Auto mitfahren, aber ich wollte nicht selber gesehen werden. Das ist ganz interessant. Also ich habe da echt noch ein Learning. To do. Es ist mir nicht egal.
Interessant. Ja, aber warte kurz, ich sortiere mal. Muss es dir denn egal werden? Also ist denn, ich hinterfrage gerade auch so für mich ein bisschen, ist es nicht okay, dass es dir nicht egal? Also ist es dir nicht okay, dass, also, siehst du, guck, ich muss es sortieren.
Ich weiß, was du meinst.
Da laufen gerade zu viele Sachen parallel in meinem Kopf.
Aber gut.
Die Frage, die ich eigentlich meinte, war, ist es denn nicht okay, dass du das für dich nicht okay findest?
Dass ich für mich nicht okay finde oder dass es mir einfach wichtig ist, meinst du, ne? So.
Ja.
Ist das nicht okay, dass es mir einfach wichtig ist? So. Ja, dem würde ich zustimmen. Das ist absolut okay. Ich habe mich dann auch gerade schon gefragt, ne, geht es so in diese Richtung? Ich möchte halt für mich einfach mich wohl in mir fühlen und das ist es auch. Und es geht schon, ich glaube, wenn ich in einer Gesellschaft leben würde, in der es total normal wäre, genauso wie ich das eben beschrieben habe, rumzulaufen. Aus dem Bett raus, keine Zähne geputzt, keine Haare gekämmt, kein Make-up drauf, nichts, einfach mit dem Schlafanzug raus. Wenn ich in einer solchen Gesellschaft leben würde, glaube ich, würde ich das tun. Und ich glaube, dann würde ich mich damit auch wohlfühlen.
Okay, interessant.
Ne, also.
Das ist aber.
Also, ich glaube, mit Zähne geputzt und so. Da gibt es dann schon so ein paar Punkte, die sich wahrscheinlich nicht gut anfühlen würden. Aber ich glaube, wenn ich so groß geworden wäre, wenn das so das absolute Normal wäre, vielleicht hätte ich das dann auch nie hinterfragt und würde es dann einfach auch entsprechend nicht machen. Dann würde mich, keine Ahnung, der eklige Morgengeschmack in meinem Mund vielleicht doch auch nicht so sehr stören, weil an den habe ich mich ja eh schon, keine Ahnung, wie alt ich dann halt wäre, 30 Jahre meines Lebens eben auch schon dran gewöhnt, dass der halt morgens da ist und dass der halt irgendwie mit dazugehört zum Leben. Also, whatever. Ich weiß es nicht.
Ich kann dir für mich sagen, bei mir hat sich. Und ich habe in einem Land ja gelebt, in dem es normal ist, in Jogginghose rumzulaufen. Teilweise gehen die Kinder in Jogginghose zur Schule. Nicht nur teilweise, sondern in Schlafanzughose teilweise sogar gefühlt. Und wo Pyjama-Partys quasi, es gibt Tage, an denen wird im Pyjama in die Schule gegangen. Und das wird, ne, also wo auch die Leggings.
Ich habe in Kanada auch erlebt.
Ein Outfit ist. Genau, so. Und ich habe aber gemerkt, dass gewisse Standards ich für mich nicht gebrochen habe. Am Anfang, ich habe das ausprobiert. Also ich habe am Anfang auch diese Leggings dann angehabt und das. Und ich bin aber am Ende wieder zurückgekommen zu, nee, ich mag meine Jeanshose, okay, ich mag meine weite Jeanshose, ich mag dies, ich mag das. Also ich bin schon, ne, ich habe das ausprobiert und ich habe aber für mich festgestellt, nee, das ist nicht, das finde ich irgendwie nicht cool. So, deswegen kann ich für mich sagen, auch in einem Land, in dem es potenziell anders vorgelebt wird, habe ich mich daran nicht angepasst, sondern war eher ein, okay, bin ich vielleicht die Komische? Aber mir gefällt's so.
Okay, ja, spannend. Ja. Ich glaube, wenn du vielleicht dort aufgewachsen wärst, hätte das auch anders sein können. Weiß ich
bestimmt
nicht.
Bestimmt.
Ne? Aber
kann gut
so
sein.
Eine Hypothese. Was für uns halt normal ist. Das wäre übrigens ein Wunsch von mir für auch einer der nächsten Folgen. Was ist eigentlich normal? Wir sprechen ja immer mal wieder über diesen Begriff normal. Und was macht das eigentlich aus? Irgendwie hätte ich auch auf dieses Thema sehr viel Lust. Wollte ich nochmal so angemerkt haben. So.
Sehr gut. Dann nehmen wir das auf.
Ja. Ich glaube also, dass dieses vermeintliche Norm, dieses vermeintliche Norm entsprechen wollen Thema vielleicht auch in Bezug auf die Kleidung reicht. Ich kann mich gut nämlich daran erinnern, in Kanada zum Beispiel, wo das viele auch genauso, wie du es beschrieben hast, mit Leggings und gerade, sage ich jetzt mal, auch viele Sporthosen und dann auch mal mit meinem Pyjama zur Schule, weil wir da PJ Day gehabt haben. Ich fand das mega. Ich fand das auch damals schon super, super cool und ich wollte das auch unbedingt mitmachen. Was ich interessant finde, jetzt, wo ich nochmal so in der Retrospektive drüber nachdenke, das ist mir nie aufgefallen, aber selbst da war es so, das war natürlich dann einer der besten Pyjamas, der dann angezogen wurde. Ja, das war dann jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, die heißgeliebte Hose, die aber schon zwei Löcher hat, sondern das war dann halt irgendwie ein, in Anführungsstrichen, vorzeigbarer, was auch immer das, ne, so in meiner Welt, nicht kaputter, nicht ausgewaschener, nicht dreckiger Schlafanzug. Und der wurde dann natürlich aber auch gestylt, ne? Also da gab es dann Ohrringe dazu, da gab es dann auch die passenden Hausschuhe natürlich dazu und dann gab es auch einen Schal übrigens, ja, es gab auch einen Schal dazu, auch damals schon. So, also der wurde dann auch gestylt. Ich kann mich gut daran erinnern, ich wollte es unbedingt, ich fand es mega cool, mit diesem Pyjama zur Schule zu gehen, aber ich wollte ihn auch stylen. Also es wäre mir schwer gefallen, ohne dieses Drumherum hinzugehen. Und einfach nur mit der Pyjama, mit dem ich wirklich morgens aufgestanden bin.
Ja.
Ja.
Interessant. Sehr entspannt.
Ja.
Ich hatte auch für eine Business-Veranstaltung letztes Jahr, auf der ich war auch, hieß ein Event, ein Abend-Event hieß Pyjama Night. Und es war aber auch Dresscode stand Pyjama dabei. Und ich dachte mir so, aha. Warte kurz, wir reden hier über Businessfrauen und zwar ein High-Class-Event und so. Und dann habe ich tatsächlich vorher mir noch was gekauft extra dafür, auch mit einem Mantel und sowas, wo ich mir dachte, okay, damit kann ich mich wohlfühlen. Es ist eine Nachtwäsche, in Anführungsstrichen, so. Aber es ist jetzt halt nicht der Pyjama, den ich jeden Tag so anziehe.
Ja.
Und das wäre auch der Dresscode gewesen, der quasi da, womit ich nicht aufgefallen wäre, ich sag's mal so, wo ich schön im Mittelmaß mitgeschwommen wäre.
Wenn du das angezogen hättest, was du eigentlich zu Hause auch anziehst, meinst du?
Nein.
Okay.
Damit wäre ich definitiv
underdressed.
Vielleicht, das weiß ich nicht. Damit wäre ich auf jeden Fall nicht im Standard gewesen.
Okay.
Ich formuliere es mal so rum. Okay. Ne? So, wenn du die Gaußsche Glockenverteilung anschaust, wäre ich eher so in den rechts oder links, wo auch immer, ob rechts oder links, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber irgendwo rechts oder links gewesen in dem, okay.
Du wärst nicht in dem mittleren
50% oder so.
Okay.
Nein, verstanden. Nie im Leben. Nie im Leben. Aber vielleicht geht's auch genau darum nicht. Weißt du, vielleicht geht's, vielleicht geht's für manche Menschen darum, in der gaußschen Glockenkurve in der Mitte anzukommen. Und ich habe ganz häufig festgestellt, dass für mich, und ich glaube, das ist diese Dissonanz, die ich auch manchmal merke in meinen Klamotten. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss damit schwimmen in der Mitte. Und irgendwie denke ich mir, ja, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock damit zu schwimmen in der Mitte.
Mhm.
So.
Und also
alles
bei
mir sagt,
bei
du
mir
musst
variiert
damit
das
schwimmen.
Auch mal.
Also es
ne?
ist so, ne? Ja, das
ja.
sowieso.
es gibt auch Tage, da ist das völlig in Ordnung, underdressed zu sein. Dann gibt es andere Tage, da wäre es für mich nicht in Ordnung, underdressed zu sein. Da möchte ich lieber overdressed sein und möchte da lieber rausstechen, in Anführungsstrichen. Ne? Also das ist schon auch, finde ich, tagesformabhängig.
Ja. Klamotte unterstützt schon auch, also bei mir auch.
Voll.
Mich erinnern auch an ein Event, auf dem ich war, und dann habe ich wirklich was angehabt, wo ich mich super gut drin fühle, aber halt super gut auch im Sinne von, ist immer der neuen Identität, die ich in dem Moment auch annehmen wollte.
Mhm.
Und der Abend war total gut und ich war gefühlt voll in mir. Und am nächsten Morgen kam ein Schamkater. Und da hatte ich mir, krass, ne, ich habe nicht getrunken gehabt oder sowas, aber ich habe mich gefühlt, wie, kennst du das, wenn du so besoffen warst, dass du dich an nichts mehr so richtig gut erinnern kannst und dir überlegt, oh mein Gott, was hast du ja gestern Abend gemacht? Oh mein Gott, wie hast du dich denn verhalten?
Mhm.
So dieses am Morgen danach, dieses also eigentlich dieses Aufwachen und zu denken, oh Kack.
Guilt-Gefühl, oh, dieses Schamgefühl, Schuld.
Mhm. Genau. So.
Ach krass. In Bezug auf deine Kleidung?
Nein, in Bezug auf mein Verhalten, in Bezug auf mich, in Bezug auf die Person, die ich in dem Moment dann dort vor Ort gewesen bin. Weil ich eben, ja, einfach was Neues ausprobiert habe, in Anführungsstrichen. Auch Identitäts, also das hört sich ein bisschen komisch an, ne? Aber weil ich einfach weniger maskiert habe, weil ich weniger unterdrückt habe, weil ich weniger, ohne zu wissen, dass das war, was ich gemacht habe, reflektiv betrachtet weiß ich das jetzt, ne? Dass ich halt viel mehr auch von mir da gezeigt habe und auch Dinge gemacht habe, wo ich sonst gesagt hätte, nee, stell dich nicht so in den Vordergrund, wo halt Inhibierungen, nennst du das immer so schön, in meinem System vorhanden gewesen wären, die ich in dem Moment geschafft habe, auszuschalten. Auch auf Basis dessen, dass ich mich einfach in meiner Klamotte so wohl gefühlt habe.
Mhm.
Und das unterstützt wurde dadurch.
Ich habe gerade gedacht, wenn wir aufmerksame Zuhörende haben, dann stellen sie vielleicht fest, dass der Prozess, der da angegangen ist, glaube ich, im Nachhinein hier schon mal benannt wurde, dieses After-Event-Reprocessing, ne? Also nach dem Event reprozessieren, was ist da eigentlich passiert, wie habe ich mich verhalten, ist ja ganz klassisch etwas, was dann auch in solchen sozialen Unsicherheitsmomenten, wenn wir auch etwas Neues übrigens ausprobieren, ganz häufig dann mit passiert. Nochmal wie so eine Nachevaluation, was ist da eigentlich gewesen, ja. Sehr, sehr menschlich, sehr nachvollziehbar.
Ja, und für mich in dem Moment war es auch so, also ich fand es nicht nachvollziehbar, sondern es war eher mehr so, ach, wie interessant, dass alles, die ganze Scham, die ich an dem Abend übergangen bin in einer gewissen Form, hat sich halt am Morgen danach einfach mal komplett entladen. So habe ich es mir erklärt.
Ah, okay. Ah, spannend. Ja, siehst du, meine Hypothese wäre anders gewesen. Meine Hypothese wäre nicht gewesen, dass du an dem Abend keine Scham, dass du die übergangen hast, sondern dass du an dem Abend keine Scham empfunden hast, weil du präsent warst in dem Moment und es sich in dem Moment gut angefühlt hat, so für dich, mit deiner neuen Identität, mit der Kleidung, mit all dem, was du dann warst und, ne? Und dass dann eher der Abgleich am nächsten Morgen mit dem quasi, was von dir gewöhnt ist, so vielleicht zu formulieren, dass das dann die unangenehmen Gefühle erbracht hat, die am Vorabend gar nicht vorhanden waren. Also, dass das nicht übergangen wurde am Vorabend, sondern dass das tatsächlich gar nicht da war. Das war meine Hypothese.
Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vorhanden war. Also, ich habe es nicht willentlich unterdrückt. Ich formuliere es mal so rum.
Ah ja.
Ich vermute, dass dieser Teil, ne, der Teil ist ja irgendwo in mir. Von daher war er schon da, aber er war halt nicht so groß aktiv. Ich habe mich also sicher genug gefühlt, mich so zeigen zu können an dem Abend. Mhm. Und am nächsten Morgen kam dann erst dieser, ich sag mal, vielleicht auch der Einbruch. Und ich kenne das, also andersrum, das von dem, wie ich das auch häufig erklärt bekommen habe, deswegen hat es für mich auch so viel Sinn gemacht, ne? Du hast eine Expression, also eine Vergrößerung, und dann hast du erstmal wieder ein Zusammenziehen des Systems. Sicherheit herstellen, dann kannst du wieder ein bisschen größer werden und dann ziehst du dich aber immer wieder automatisch zusammen. Deswegen haben wir ganz häufig, wenn wir neue Dinge ausprobieren, ist erstmal wieder so ein kleiner Rückzug und dann machen wir neue Dinge. Das ist eigentlich ziemlich normal für mich, sogar für Entwicklung mittlerweile. Dass ich merke, ich probiere was Neues aus und dann, oh, nee, okay, das war ein bisschen zu viel, wir müssen kurz wieder zurück zur Sicherheit. Okay, hier fühlt sich sicher an und dann, okay, jetzt können wir es wieder ausprobieren. Ne, das ist so dieser...
Schön, ja. Ich weiß, was du meinst.
Der Gummi, den ich immer ein bisschen mehr weite, dadurch, dass ich ihn immer wieder auseinander und wieder zusammengehen lasse. Und am Ende ist er halt doch ein bisschen ausgeleiert. So.
Und fühlt sich dann auch, also ne, fühlt sich dann nicht mehr so spannend im wahrsten Sinne, in der,
ja,
in der
genau.
Metapher gesprochen an, ja. Sondern
genau.
Vielleicht angenehm gedehnt, ja. Spannend.
Ja.
Ja, ich habe jetzt eben auch schon für mich gleich ein bisschen weiter auch noch überlegt, wie würde ich jetzt, was würde ich jetzt aus dieser heutigen Folge für mich irgendwie mit rausnehmen? Was kann ich konservieren? Ich glaube, was mir irgendwie gerade noch am meisten nachgeht, ist so ein bisschen diese Differenz zwischen, was mache ich eigentlich, weil sie es tatsächlich für mich an, gut anfühlt und was mache ich, um doch im Außen einem vermeintlichen Anspruch gerecht zu werden. Ich glaube, diese Differenz will ich mir auf jeden Fall weiterhin genau anschauen. Und ich glaube, sie ist gar nicht so einfach zu trennen, wie ich gedacht habe, ne? Weil irgendwie so im Grundkern hätte ich gesagt, ja, ich mache das halt vor allem für mich. Und desto mehr wir aber drüber gesprochen haben, desto mehr merke ich, nee. Ich glaube, es ist schon auch viel vom Außen abhängig und gar nicht mal so selbstbestimmt, wie ich das vielleicht manchmal gerne glauben würde oder mir auch vielleicht selber erzählt habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir gerade noch so hängen bleibt und wo ich gespannt bin. Vielleicht finden wir irgendwann noch mal eine Update-Folge, wo ich dann vielleicht mehr erzählen kann, wenn ich dann mehr weiß. Mal schauen.
Ja.
Gibt es was für dich hängen bleibt?
Ich habe das, ja. Ich glaube, für mich ist dieses Experiment, wo ich auch bei dir dachte, ne, du hast mal was anderes angezogen. Und ich glaube, da noch mehr reinzugehen in zieh mal das an, geh mal raus und guck mal, wie es sich anfühlt. Und mach mal dies und guck mal, wie es sich anfühlt. Es gibt ja mittlerweile, ich sehe das immer mal wieder auf Instagram, irgendwie Leute, die malen sich dann die Augenbrauen total dick und gehen damit auf die Straße, um ne, sich Expositionstherapie quasi zu machen, um mit den Blicken, die dann andere Leute haben, umzugehen. Ne, so,
ja.
Mal dir mal einen Strich quer übers Gesicht und guck mal, wie Leute dich anschauen. Ich habe überlegt, so, ist eigentlich, ich glaube, es ist ein spannendes Selbstexperiment, da mehr auch sich zu erlauben. Ich glaube, für mich geht es mehr um Finden als um Erlauben, ehrlicherweise. Ich habe noch nicht so das für mich gefunden, was ich gut finde. Also es gibt ein paar Sachen, die finde ich ziemlich gut. Aber so richtig, mir fällt es wirklich schwer, Sachen zu finden, die ich gut finde. Das merke ich immer mehr.
Spannend.
Ja. Wie gesagt, wir hatten das am Anfang. Warum gibt es eigentlich keine Hoodies in T-Shirt-Format? Ne? So.
Also wer sich jetzt hier angesprochen fühlt, mach doch mal. Wir hätten auf jeden Fall schon eine Käuferin. Julia.
Ich werde das jetzt machen. Ich habe in meinem Schrank geguckt. Ich habe einen alten Hoodie, den ich aktuell nicht mehr anziehe. Und ich glaube wirklich, ich werde dem jetzt die Ärmel abschneiden und werde mal gucken, ob ich dann die Bündchen wieder oben annähe oder in welcher Länge ich dann die Ärmel mache oder ob ich so ein Dreiviertel. Also ich werde den jetzt mal, ich glaube, ich werde
mit mal spielen,
werd mir jetzt meinen Hoodie mit kurzen Ärmeln selber machen.
Ja, sehr schön. Und dann ein Foto bitte, wenn er bereit ist irgendwann. Und übrigens, fühlt euch ganz herzlich eingeladen, mit uns mal so Selbstexperimente zu machen. Falls ihr Lust habt, auch selber jetzt hier nach dieser Folge mal zu sagen, ey, ich probiere jetzt einfach mal das und das und das aus. Und dann gern mal auch vielleicht darüber berichten wollt, dann dürft ihr das natürlich sehr, sehr, sehr gerne tun. Schreibt es unter unsere Posts auf Instagram oder schickt uns eine DM.
Damit sind wir am Ende von dieser Folge von Gefühlt Gedacht angekommen.
Wenn dich etwas aus dieser Folge berührt hat, wenn du Gedanken, Fragen oder auch Themenwünsche mit uns teilen möchtest, dann schreib uns doch einfach.
Das geht über unsere Mail info@gefühlt-gedacht.de oder über Instagram gefühlt.gedacht. Gefühlt dabei immer mit UE. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Und jetzt noch ein Aufruf in eigener Sache.
Wir sind noch ein junger Podcast und freuen uns deshalb riesig über alles, was uns hilft, weiter zu wachsen.
Über Feedback, über Nachrichten, über geteilte Folgen mit all den Personen, die es vielleicht aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis interessieren könnte. Über ein Follow auf Instagram und natürlich auch über eine Bewertung auf der Plattform, auf der du uns hörst.
All das hilft uns dabei, zu wachsen und größer zu werden.
Danke, dass du heute dabei warst. Dass du mitgefühlt, mitgedacht und mitgehört hast. Bis zum nächsten Mal bei Gefühlt gedacht, deinem Podcast rund um menschliches Erleben.